Und ich freue mich, dass ich wieder mal da sein darf, dass wir erzählen von Brasilien. Lassen wir hier die Sonne aufgehen über Brasilien. Seit 25 Jahren, haben wir gehört, sind wir dort, dürfen wir dort sein, in dem Land, wo Gott uns gerufen hat. Was wir dort so machen, im Moment, wollte ich euch gerade zeigen. Aber zuerst ist es mir wichtig, dass ich euch einen Dank ausspreche. Wenn es mich nicht täuscht, sind wir am 8. Juni im Jahr 1981 da losgeflogen. Mit einem Monat Verspätung, weil das Visum nicht gekommen ist. Wir haben einen Monat Feriengeschenk bekommen. Hier in der Schweiz noch. Das haben wir aber erst nachher gesehen. Am Anfang hat es uns genervt. Da hat es Verspätung gehabt. Und wir sind verabschiedet worden. Am Flughafen in Kloten, es war schon Nacht gewesen, mit der Delegation von Brasilien, von Lausanne, von der Stami, die auf Zürich gekommen ist, uns verabschieden. Eine enorme Ermutigung. Und jetzt dieses Jahr, nach 25 Jahren, haben wir so ein bisschen zurückgeschaut und haben gestaunt, was in diesen 25 Jahren alles passiert ist. Es waren schwere Zeiten gewesen. Gerade am Anfang, wenn man in einem Land ist, wo man Kultur nicht kennt, wo man die Sprache nicht kann. Man ist ausgelehrt, man ist erwachsen, man ist älter und ist einfach angewiesen auf die Einheimischen. Man ist abhängig. Nicht mal Auto fahren habe ich dürfen. Ich musste zuerst meinen Ausweis müssen übersetzen lassen, von einem amtlichen Begleitenden übersetzen. Vorher habe ich nicht dürfen Auto fahren. Sogar dort habe ich jemanden gebraucht, der mich herumchauffiert hat. Es war nicht immer einfach gewesen. Wir haben Krisen durchgestanden. Und dann denke ich mir so zurück nach 25 Jahren und in allem innen einfach bleibt Dankbarkeit. Unserem Herr gegenüber, der uns gerufen hat, der uns begleitet hat, der uns durchgetragen hat und auch euch gegenüber. Ihr als Gemeinde, ihr habt euch verpflichtet und uns zugesagt, ihr sendet uns aus und ihr steht hinter uns. Und das habt ihr 25 Jahre lang treu gemacht. In Gebet, in Finanzen. Ja. Es ist auf An.
Hallo, hallo.
Ist jetzt besser? Muss ich es aufnehmen oder muss ich es aufstellen? Es ist gut jetzt, versteht man es? Okay. Und ihr seid zu dem gestanden, ihr seid hinter uns gewesen, in Gebet, in Finanzen, bis heute, 25 Jahre. Und das ist für uns eine Ermutigung. Jetzt kommt es langsam. He? Das ist für uns eine Ermutigung und da wollen wir euch wirklich Danke sagen. Das ist eine Ermutigung für uns persönlich, für unsere Familie und einfach auch die Möglichkeit, diesen Leuten zu helfen, die sozial einfach schlechter gestellt sind als der Rest der Bevölkerung in Brasilien, wo wir haben können Hilfestellungen geben können, wo sie keine Chance gehabt hätten, das irgendwie können zu zahlen oder in Anspruch zu nehmen auf andere Art und Weise. Und das ist das, was wir in Brasilien machen. Unsere Family. Der Dominik war 8 Monate, den haben wir im Maxi-Gosi mitgetragen, damals, als wir ausgereist sind. Heute ist er ungefähr etwa so hoch. Ich darf aufschauen zu ihm. Und Sarah ist uns geschenkt worden in Brasilien, das ist unsere Brasilianerin. Zwischen denen haben wir ein Kind verloren. Das ist nicht geboren worden. Sonst hätte es noch ein drittes da. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und so sind wir unterwegs gewesen in Brasilien. Unsere Kinder jetzt hier in der Schweiz. Und sie haben uns freigestellt. Wir sind da wieder ausgereist und haben Sarah als minderjähriges Mädchen hier in der Schweiz gelassen. Sie haben uns freigestellt als Kind, dass wir wieder dürfen auf Brasilien zurückgucken, unseren Dienst tun und nicht müssen auf unsere Kinder aufpassen in der Schweiz. Das machen andere Stunden dabei, da sind wir auch dankbar. Wir haben vor 25 Jahren als höchst technologisches Novum haben wir dürfen einen Fax heimschicken, wenn er durchgekommen ist, so unseren Lieben. Und haben zittert, dass der so langsam so reingezogen hat in das Faxgerät. Heute wissen die Jungen gar nicht, was ein Fax ist. Heute kann man mit Videotelefonie miteinander in Verbindung sein. Und das ist natürlich in so einem Fall für uns eine Riesenhilfe. Wir sind unterwegs mit der Globe-Mission. Eine kleine Mission in Chlidietwil neben Langenthal wird immer grösser. Und eine Mission, wo wir uns sehr wohl fühlen mit ihr. Wir sind seit 2 Jahren mit dieser Mission unterwegs, fühlen uns sehr gut begleitet, betreut, haben ein gutes Miteinander, haben eine Anlaufstelle. Und das ist wirklich auch nach einem nicht allzu leichten Wechsel ein grosser Segen für uns und unsere Arbeit, dass wir mit ihnen dürfen unterwegs sein. Ihr Motto ist, wir machen die Mission möglich und das erleben wir auch so. Ich weiss nicht, wie ihr heute Morgen in den Tag gestartet seid. Wir haben gutes Morgen gegessen beim Mannenkette. Und dort ist der Kühlschrank auch immer voll, gell? Ich will kein Bild zeigen von den Gegensätzen in Brasilien, weil ich sonst einmal habe in der Natur und mit Favela und der Großstadt. Mir ist einfach das in letzter Zeit gross geworden. Das ist die Realität von vielen Leuten in Brasilien, wenn sie Hunger haben und den Kühlschrank auftun. Manchmal ist es nicht einmal kalt, weil sie den Strom abgestellt haben. Sie haben den Strom nicht mehr können zahlen. Und Helen und ich, wir haben manchmal so ein bisschen Konflikt mit dem Kühlschrank. Wenn ich einkaufen gehe, dann soll es sich lohnen, dann habe ich ihn gerne voll. Und sie fühlt sich eher wohl, wenn er ein bisschen leer ist. Ist dann einfacher zum Verwalten. Und, aber so ist es einfach brutal, wenn man gar nichts hat. Und das ist eine Realität, die es in Brasilien gibt. Und da probieren wir einfach auch ein bisschen dagegen zu arbeiten, dass Leute, die in dieser Realität leben, eine Hilfestellung bekommen, wie sie das können ändern können. Das machen wir nicht allein, das machen wir mit verschiedenen anderen Institutionen zusammen. Institutionen, die gerade in Schräglage gekommen sind, jetzt während der Pandemie, die gerne hätten aufhören wollen, weil in Brasilien ist alles, was mit Kindern zu tun hat, ist 2,5 Jahre stillgestanden. Und da sind viele Institutionen einfach in Schräglage gekommen, die Leute sind davon gelaufen, sie mussten das Lokal künden und aufgeben, weil sie Miete nicht mehr können zahlen konnten. Und es war einfach alles zu Boden gewesen, und die waren nicht mutiger gewesen. Und so viel Wissen, so viel Herzblut, das da verloren geht. Und da sind wir mit unserem Rucksäckchen an Erfahrung, an Wissen, sind wir da eingestiegen und haben uns da brauchen lassen, um da in diesen Mission, in diesen Institutionen ein bisschen wieder Mut hineinzubringen, wieder ein bisschen Koordination hineinzubringen, dass sie ihre Arbeit wieder tun können unter dieser Bevölkerung, die eben zum Teil einen leeren Brief, einen leeren Kühlschrank hat. Wir machen das mit einer Institution, die wir selber gründen jetzt im Moment, dass wir rechtlich dürfen unterwegs sein in Brasilien. Das ist die Kunst zu vernetzen. Wir wollen die Institutionen vernetzen miteinander, dass man Synergien sparen kann, Kraft sparen und ergänzen. Wir wollen sie vernetzen mit Firmen, die sie unterstützen. Und das ist so ein bisschen unser Ziel. Wir wollen sie verbinden auch mit Gemeinden. Und wir wollen auch Institutionen, Firmen, einzelne Leute verbinden mit Gott. Das ist eigentlich unser wichtigstes Anliegen, das wir haben. In dieser ganzen Sache gar nicht da, sich zusammenschliessen. Und das Arten, das ist Kunst. Es ist eigentlich eine Kunst, sich zu vernetzen. Und man vernetzt sich eigentlich nicht gern. Ich vernetze mich auch nicht gern. Ich bin gern unabhängig. Und gleich ist man so viel ringer unterwegs, wenn man sich kann ergänzen und nicht alles selber muss bringen. Und wir sind da unterwegs in Rolandia. Da ist São Paulo, das kennt man so ein bisschen, da oben ist Rio, da ist die Küste. Und wenn man da von São Paulo 550 Kilometer ins Landesinnere nach Westen fährt, dann kommt man irgendwann einmal in Rolandia vorbei. Dann ist man bei uns. Eine Stadt, die von Deutschen gegründet worden ist, vor knapp 80 Jahren, sind die da ausgewandert vor dem Weltkrieg und sind da eine Stadt gegründet, haben den Urwaldblatt gemacht. Und das ist eine aufstrebende Stadt. Man sieht da immer noch so die Riegelbauten, so ein bisschen deutsche Einflüsse. Das ist auch so ein bisschen ein neues Haus, das nicht einfach viereckig ist, wo man da ein bisschen schönere Gebäude langsam anstellt. Eine aufstrebende Stadt in der Architektur, aber im Betreuen von der Randbevölkerung eigentlich relativ schwach unterwegs. Und wir arbeiten mit verschiedenen Vorständen zusammen, schauen dort, was Not ist, was es braucht, probieren sie zu beraten, zu ergänzen, zu vernetzen. Das passiert an verschiedenen Orten, manchmal auch bei einem feinen Essen. Wir tun aber auch uns dann einsetzen und arbeiten für die Institutionen, machen mal ein Essen, helfen mal jetten, helfen mal irgendwo putzen und tun sie so auch unterstützen praktisch. Das ist das Army-Werk, wer unsere Rundbrief liest, der weiß, wer das ist, der Army-Verein. Die haben das Vereinshaus gehabt, das haben sie nicht mehr brauchen. Das hat in einem Unwetter so einen richtig grossen Riss in der Wand bekommen und ist das Haus auseinander, ist gesperrt worden vom Zivilschutz und sie sind irgendwo auf der Straße gestanden und sind einmal in einer Kirchengemeinsaal und sind einmal im Sozialamt und durften einen Raum brauchen und haben ihre Arbeit gar nicht mehr richtig machen. Das ist so eine Veranda gewesen. In diesem Haus, also sehr tief, wenn ich dort oben gerüttelt habe, das ganze Dach ist auf und runter gewippt und die Seitenwand, die hat das so gemacht. Und ich hatte Angst gehabt, dass ich da irgendwie mit irgendwelchen Kindern reingehen würde, dass denen das Decke auf den Kopf geht. Heute sieht es so aus, das ist die gleiche Veranda. Der Verein hat kein Geld gehabt, zum Renovieren und wir haben einfach einmal angefangen ohne Geld. Und dann sind plötzlich irgendwelche Unternehmer aufmerksam geworden und wollten helfen und so ist das gewachsen. Das sind Jugendliche von der Lutherkirche, die haben Dessert gemacht, haben gebacken, haben das nach dem Gottesdienst verkauft, dass die Leute das Dessert heimnehmen können, nach dem Sonntagsmittag können das Dessert haben. Und das Geld, das reingekommen ist, haben sie uns gespendet, dem Suami-Verein, dass man da weiterbauen kann. Und so ist ameisenmässig ein Brösmal ums andere reingekommen, dass man so einen Saal nachher machen können. Und so ist das ganze Haus so langsam gewachsen. Da sind die unterwegs im alten Haus und lernen das kennen. Das ziemlich desolate Haus, wo da Vereinssitz ist. Und dann haben wir das Dach oben runtergenommen, haben die Fassade grösser gemacht, mit der Hilfe einer Mauer. Hinten hat es riesige Bäume gehabt. Die sind viel zu gross gewesen für den Garten, die haben wir umgetan. Die pflanzen wir jetzt vor dem Haus wieder, wo es den Schatten gibt. Und irgendwann ist dann da so ein Haus, das ist jetzt da die Veranda in Niedrig, da ist ein Saal entstanden, ein neues Dach, neue Fenster hat es gegeben. Und hinterher gibt es jetzt auch noch einen grossen Saal. So ist es gewesen, wo wir abgereist sind. Noch schnell so ein Vergleich da. So ist es vorher gewesen, so ist es heute. Und die Kinder sind jetzt schon drin, die erste Etappe ist fertig, die haben jetzt ein Zuhause, wo man arbeiten kann. Und die sind jetzt betreut und wissen, wo eine Anlaufstelle ist, das wandert nicht immer. Und das ist so ein Stück für unsere Arbeit, wo wir einfach vernetzt haben, gewisse Leute, die da mitgeholfen haben, gespendet haben, dass die Kinder, die da in der Favela aussen wohnen, in den Drogen innen, eine Anlaufstelle haben und einen Ort, wo sie hingehen können, wo sie ihre Probleme teilen mit Leuten, die dort parat sind für das, wo sie Schulnachhilfe bekommen. Durch das, dass 2,5 Jahre die Schule zu war, sind die, die nachher in die 3. Klasse gekommen sind, die haben 2 Klassen verfehlt. Die haben nicht können schreiben, nicht können lesen. Und das muss man alles irgendwie aufholen. Die Lehrer sind sonst schon überfordert. Auch das ist ein Wunsch, den wir haben, wo wir da mit diesen Kindern arbeiten, dass sie in der Schule wieder besser nachkommen. Und ihnen da einfach auch könnt ins Spiel, das ist eine Kügelbahn, ein absoluter Highlight an dem Tag, wo eine Mitarbeiterin die Kügelbahn mitgebracht hat. Die haben da so kein Verlangen nach Handy und nach Computer gehabt. Das ist völlige Faszination gewesen, dass es so etwas gibt. Und wir sind da am Spielen mitnehmen, wir lernen sozial zusammenleben, dass es auch andere Sachen, andere Achten gibt, zum Streit lösen, als dass man einander den Kopf einschlägt. Wir sind am Basteln mitnehmen. Es hat riesige Talente darunter und die sind unentdeckt, weil die Eltern die haben gar kein Geld zum Leim oder Farbstift kaufen, die haben nichts daheim. Und so sind wir da am Basteln mitnehmen, da sind sie da stolz, ihre Kärtchen zum Muttertag und präsentieren. Wir sind am Sport machen mit einem neuen Projekt. Davon ist da das Unihockey. Auch ich habe auf meine alten Tage wieder gelernt, so einen Schläger heben richtig und Unihockey spielen. Schon lange her, als ich mal in der Schule gespielt habe. Und heute haben wir 3 Gruppen, die spielen in Brasilien. Wir bekommen von der Schweiz Material von einem Verein, der uns das spendet, über die Unihockey-Clubs da. Das sind gebrauchte Schläger, die wir mitnehmen können. Und die tun es lang dort hin. Und das ist einfach eine Möglichkeit. Fußball muss ich denen nichts erzählen. Da erzählen sie mehr in Brasilien. Aber ohne Hockey, da kann ich Ihnen noch etwas erzählen über Regeln, über Teamgeist, über Respekt gegenseitig und das nachher auch ins Leben überprojizieren, in die Familien überprojizieren. Wir haben immer eine Andacht auch zwischen dem Training und dem Spiel, wo wir einfach an Gottes Wort weitergeben können. Kinder, die sonst gar keine Berührung mit der Gemeinde, mit der Kirche, mit der Bibel hätten, das ist eine riesige Möglichkeit, um diesen Kindern da einfach einiges mitzugeben auf ihren Weg. Wir machen Musik mit ihnen, auch da riesige Talente am Flöten, beim Singen. Sie singen auch Stille Nacht, Heilige Nacht auf Deutsch. Ja. Wir probieren zu schauen, dass sie die Wurzeln nicht verlieren zu ihrem Land. Das ist Capoeira, so ein Sklaventanz von früher. Und unsere Leiterin ist aus Rio. Da muss natürlich auch Karneval rein. Da sind wir an der Kultur dran. Und was nicht ganz ein wichtiger Bestandteil neben dem Sport, dass es nachher etwas zu essen gibt. Und wenn nicht alle kommen, gibt es manchmal zwei Brötchen für jeden. Und es gibt viele, die das zweite Brötchen nicht essen. Wir bringen es heim. Fürs Geschwisterli, fürs Mami, weil es fehlt. Oder? Und da merkt man dann so im Imbiss, da ist jemand gekommen, Suppe kochen an einem kühlen Wintermorgen. Und an diesen Imbiss merkt man, wenn plötzlich einer von uns sechs Brötchen isst, da ist etwas nicht mehr so gut. Da muss man mal nachfragen. Und dann merkt man, es ist daheim. Ich will das Fötterli machen. Kannst du mal das Fötterli machen? Gut, danke. Da muss man daheim mal nachfragen und dann merkt man, dass daheim das Essen fehlt. Der Papi hat einen Unfall gemacht, er kann nicht arbeiten. Da haben wir da gibt es so ein Paket schon fertig mit Grundnahrungsmitteln. Da hat es Reis drin, da hat es Spaghetti drin. Da hat er uns kontaktiert, ob wir ihm helfen können, dass er wieder in die Schule zurückgehen und studieren. Und auch da einfach unterstützen die Institutionen ein bisschen sportlich. Da geht auch schon einiges für sie. Und das ist im Nordosten von Brasilien gekommen. Und dort die Schule fertig gemacht hat, dort gelernt hat, einen Haushalt führen und organisieren. Auch, der Probleme hat. Und wir haben vorher gesungen, der Herr, der uns unseren Tisch deckt, und wir dürfen am Tisch essen. Sie hat für mich sehr eine eindrückliche Andacht gehalten, wo wir dort oben waren, den Jugendlichen, wo sie gesagt hat, was das für ein besonderes Erlebnis für sie war, wo sie mit 12 Jahren hat dürfen in einen Kleinbauernhof kommen und dort hat dürfen wohnen und lehren und mit 12 das erste Mal an einem Tisch hat dürfen essen. Das war sehr eindrücklich für mich. Und für sie ist das normal, man hat keinen Tisch daheim, es lange nicht. Man ist irgendwo mit dem Teller in der Hand angelehnt an der Wand oder einfach auf einem Stuhl, auf dem Schoss oder hat auch nichts zum Duft zu machen, dann, weil es fehlt einfach ein Tisch. Dann wird mir wieder bewusst, wie privilegiert ich bin, wie beschenkt. So etwas Banales wie ein Tisch. Wir haben 3 Tische, wo wir jetzt wohnen. Und das ist einfach auch immer wieder eindrücklich für mich, da unterwegs zu sein und ihr zu schauen und ihnen zu sehen und die Leute zu begleiten. Das ist ein Nebenprojekt, das viele auch begleitet von der Helene. Ich sage schnell etwas. Wir sind kurz davor, dass wir die ersten Pakete austeilen können. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Wir haben mehr in das Projekt Suami investiert, dass das Haus fertig wird und die Kinder es daheim haben. Und auch dort haben wir einen Haufen Kontakt bekommen, wo wir jetzt können, die Mütter, die werdenden Mütter herausfinden über das Sozialamt, die auch bedürftig sind, wo wir jetzt Kontakt zu den Verantwortlichen haben dort und wo wir dann auch Leute heraussuchen können und herausfinden, die die auch wirklich benötigen, bevor wir es dann verschenken. Auch über das Projekt, wenn wir einfach Leute beschenken, ihrer Not weiterhelfen, ein bisschen von dieser Liebe weitergeben, die wir von Jesus bekommen und auch von dem Jesus weitersagen, der uns die Liebe schenkt. Also das läuft, das wächst und ich denke, Anfang nächstes Jahr werden wir die ersten Pakete rauslassen. Ja, und so ist einfach das Bild. So ein Haufen, der miteinander anpackt. Wir sind in Brasilien, aber wir haben einen Haufen Leute um uns in Brasilien. Wir haben einen Haufen Leute in Deutschland, in der Schweiz, die uns unterstützen, die für uns beten, die spenden. Und zusammen können wir so die Arbeit tragen. Da nochmal ein herzliches Dankeschön auch an euch. Ich habe gerade für das Unihockey-Projekt Ihnen ein Kessel aufgestellt, ganz ein einfaches. Wer da gerne etwas spenden dafür, dass wir in dem Unihockey einen Lunch geben können, dass wir mit diesen Unihockeyanern mal in eine andere Gruppe fahren können, um einen Match haben oder irgendetwas. Das ist immer eine gute Hilfe. Und ja, ich habe gesagt, die Hand mit den roten Fingernägeln, das ist die Stadtmission, Stami Lausanne. Und wenn die nicht mehr dort ist, dann ist der Kreis nicht geschlossen. Und darum ein Dankeschön, dass ihr bis uns heute treu gewesen seid und mit uns unterwegs seid. Und mit dem wollte ich da die Sonne untergehen lassen, über den Dünen vom Nordosten von Brasilien. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie ein Cowboy. Der Cowboy, der am Sonnenuntergang entgegenreitet. Und wir sind gespannt, was Gott noch macht mit uns, durch euch in diesem Brasilien. Und sagt euch als ganze Familie einfach auch Tschüss. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
So, jetzt haben wir schon viel gehört von Brasilien. Ich weiss gar nicht, ob wir jetzt noch etwas aufnehmen möchten und ich jetzt da noch etwas erzähle. Ich möchte bei meiner Babywäsche anfangen. Vielleicht habt ihr es gelesen, Projekt Hagar. Ich habe das Projekt bewusst so genannt, weil Hagar hatte kein einfaches Leben gehabt. Immer schauen nachher ihre Geschichte genauer an. Und ich habe den Namen genommen, weil ich denke, dass die werdenden Mütter, die ich die Babywäsche wird abgeben würde, sich mit dieser Frau identifizieren können. Weil sie ähnliche Situationen erleben. Ärmliche Verhältnisse, manchmal sogar Ausländer. Gewalt ist fast normal in solchen Familien. Alkohol, Drogen, Kriminalität, der Mann im Gefängnis. Oft sowieso alleinerziehend, weil der Mann abgehauen ist. Finanzielle Probleme, schwierige Kinder. Schwanger schon mit 14, 15, 16. Ist nicht einfach. Kühlschrank leer, haben wir gehört. Ja, ich möchte diesen Frauen nicht nur einfach Babywäsche geben, um über die ersten Tage durchzukommen mit ihrem Kind. Ich möchte ihnen vor allem Jesus weiterbringen und sagen, wo noch Hilfe herkommt, wo länger dauert, wie bis das Kind aus der Wäsche rausgewachsen ist. Die Geschichte von der Hagar steht im 1. Mose 16, 1-16 und 21, 8-13. Sie war Ägypterin. Wisst ihr überhaupt, wer Hagar ist? Hagar ist die Frau von Abraham. Nein, die Magd von der Sarah und hat im Haus. Ja, sie war fast auch Frau von Abraham, das stimmt. Aber sie war eigentlich die Magd von der Sarah. Aber Ägypterin. Es hat eine Hungersnot gegeben und Abraham ist mit seinem Tross auf Ägypten gezogen, weil es dort noch zu essen hatte. Und vermutlich ist dort die Hagar in seine Familie, in seine Sippe hineingekommen. Sie ist gemacht worden von der Sarah. Sie hat gelebt, dient in dieser Familie. Der Abraham ist weitergezogen, wieder zurück in die Wüste und weiss ich nicht, wohin auf seinem Weg, wo ihn Gott geführt hat. Und die hat Ägypten hinter sich gelassen. Ihre Familie, ihre Verwandtschaft. Sie war allein gewesen. Einfach jetzt mit dieser neuen Familie, die sie hat dürfen müssen, dienen. Sie hat hautnah mit dem Abraham zusammengelebt. Ein Vater des Glaubens. Wow. Sie hat erlebt, wie Gott mit dem Abraham einen Bund geschlossen hat. Die Namensänderung vom Abraham zum Abraham. Von der Sarai zur Sarah. Die Beschneidung. Die Verheißung, dass er ein grosses Volk werden, das ein Segen wird sein für alle Nationen auf der ganzen Erde. Die Geschichte von Lot und Sodom und Gomorra, das hat sie alles mitbekommen, weil sie dabei war. Eine Magd, die nicht gefragt wird. Man muss schaffen, wenn einem aufgetragen wird. Kein Selbstbestimmungsrecht. Man lebt einfach. Der Hammer. Sie soll die Nacht mit dem Abraham, ihrem Herr, verbringen. Sie soll ihrer Herrin ein Kind geben. Leihmutter sein. Ich weiß nicht, ich könnte mir es nicht so vorstellen. Sie wird tatsächlich schwanger und sie kann damit nicht umgehen, steigt ihr in den Kopf. Sie überhebt sich über Zara, ihre Herrin. Ich bin schwanger. Du nicht, du bist unfruchtbar. Ich, zwei Frauen. Okay. Zara reklamiert, rennt zum Abraham, du die Magd. Die geht so und so mit mir um. Oh, das ist deine Magd. Mach mit der, was du gut findest. Und der Zickenkrieg geht los. Zara unterdrückt Hagar. Naja, es muss böse gelaufen sein, vermute ich. Ein Tropfen bringt es fast zum Überlaufen und Hagar haut ab. Das muss ich mir nicht gefallen lassen, das brauche ich nicht mehr. Sie flüchtet und macht bei einem Brunnen Rast. Eine Quickung, eine Frischung mit ein bisschen Wasser. Neu überlegen, wo soll ich hin? Das war wahrscheinlich ein bisschen spontan. Und plötzlich begegnet ihr der Engel vom Herrn. Was machst du da, Hagar? Was ist los? Und sie erzählt, was Sache ist. Ja. Los, geh zurück zu deiner Herrin. Demütige dich unter ihre Hand. Ich möchte, dass du zurückgehst. Aber los, du bist ja schwanger. Du wirst einen Sohn gebären. Sag ihm Ismael, ich habe etwas vor mit dem Sohn. Er wird eine grosse Nation werden mit unzählbaren Menschen. Und Zara folgt tatsächlich und geht zurück. Es ist die Geburt von Ismael, man sagt dem Würdlichen so. Und es gehen 4 Jahre ins Land. Das Unglaubliche passiert. Zara ist tatsächlich schwanger geworden und bekommt den Isaac. Nach einer gewissen Zeit gibt es das Fest zur Entwöhnung von Isaac. Ich glaube, das ist, wenn er nicht mehr gestillt wird oder irgendetwas so. Ich vermute, dann ist der Ismael wahrscheinlich so 7, 8 gewesen, keine Ahnung. Ich schätze jetzt das einfach mal so. Und das Fest ist in vollem Gang. Und Zara beobachtet den Ismael und den Isaac. Der Ismael scherzt, heisst es in meiner Übersetzung, mit dem Isaac. Spässli, was weiß ich für Spässli. Auf jeden Fall ist der Sarah schräg eingefahren, wie die zwei miteinander und vor allem der Ismael mit ihrem Sohn umgegangen ist. Sie rennt wieder zum Abraham. Das geht nicht mit der. Ich will nicht. Schick die fort. Ich will nicht, dass ihr Sohn mit meinem Sohn erben wird. Puh. Passt dem Abraham überhaupt nicht. Ist mein Sohn? Ist Abraham sein Sohn? Ich sage doch den nicht in die Wüste. Da kommt Gott und sagt ihm, los auf deine Frau. Es ist ein Sohn. Mit dem Isaac will ich die Verheißung, die ich dir gegeben habe, aufbauen. Über den Isaac will ich ein grosses Volk, eine grosse Nation aus dir machen. Über den Isaac soll die Verheißung sein, ein Segen auf die ganze Erde zu legen, in allen Menschen. Aber los, auch mit dem Ismael habe ich etwas vor. Auch er wird eine grosse Nation werden. Und das sind die heutigen Araber. Kurz entschlossen, am anderen Tag packt der Hagar den Ismael einen Schlauch mit Wasser, ein bisschen Brot. Ciao zusammen. Ab in die Wüste. Es war so schön jetzt, in der grossen Familie. Der Ismael hat jemanden zum Spielen gehabt, der Isaac. Und jetzt stehe ich draußen in der Wüste. Sie irrt umeinander. Das Brot geht zu Ende. Der Schlauch ist leer, kein Wasser mehr drin. Durst in der Wüste. Sie nimmt ihren Sohn, setzt ihn unter einen Busch. Sie kann nicht zuschauen, wie er stirbt und verdurstet. Und geht ein bisschen weg, weil sie es nicht hören mag, wenn er da von sich hinjammert. Da kommt plötzlich die Stimme von einem Engel vom Himmel und sagt ihr: Hey, jetzt habe ich gerade den Vater verloren. jetzt habe ich es wieder. Da kommt die Stimme vom Engel und sagt: Fürchte dich nicht, Gott hat die Schreie gehört. Gott will immer noch eine grosse Nation aus deinem Sohn machen, er lässt ihn nicht sterben. Und ihr werdet die Augen geöffnet und sie sieht ganz in der Nähe einen Brunnen, eine Wasserquelle. Sie kann den Schlauch mit Wasser füllen, sich und ihrem Sohn zu trinken geben und der Herr führt sie. Details haben wir nicht, das Leben geht weiter. Der Ismael wird gross, entwickelt sich, wird ein Bogenschütz und wohnt in der Wüste, heisst es. Und später, als er genug alt war, hat Hagar Ismael eine Frau genommen. Eine ägyptische Frau. Eine ägyptische Frau? Hagar hat zwei markante Brunnenerlebnisse gehabt. Zuerst schwanger, abgehauen und hat dort den Gott erlebt, der Gott, der sieht. Gott, der mich sieht, hat sie damals den Brunnen genannt, weil er ihre Seele gesehen hat. Dann hat sie das zweite gehabt, wo sie fortgeschickt worden ist in die Wüste, am Verdursten. Gott hat sie gehört, das Schreien von ihr und ihrem Sohn hat er gehört. Gott sieht, Gott hört. Wir sind nicht No-Name. Für Jesus, für den Vater im Himmel gibt es kein No-Name. Es gibt niemanden, der zu gering ist, unscheinbar, wertlos. Weil er hat jeden von uns hat er geschaffen. Für jeden hat er einen Weg, ein Ziel, Aufgabe, Liebe im Überfluss. Hast du auch schon so Brunnenerlebnis gehabt mit Gott? Wo er deine Not gesehen hat, die Schreie gehört hat? Oder sind das einfach super Ereignisse gewesen, Highlight, Glück gehabt? Oder hat dich so ein Erlebnis nachhaltig verändert, zu Gott gezogen, deinen Glauben gestärkt? Hast du mit diesen Erlebnissen Gott dir gegeben, wenn er eingegriffen hat und gerettet hat? Wir haben mal ein eigentlich unscheinbares Erlebnis, aber für mich doch unvergesslich. Möchte ich euch jetzt kurz daran teilhaben lassen. In Brasilien, das Missionsehepaar, das wir gesehen haben, das wir besucht haben im Nordosten mit dem Kinderprojekt, ist vom Süden mit dem Auto und dem Anhänger, also allem Hab und Gut, etwa 3'000-4'000 Kilometer vom Norden in den Süden hochgefahren. Und auf dieser langen Reise haben sie bei uns Rast gemacht, ein paar Tage, um das Auto wieder flicken und was halt alles so ansteht. Und ein bisschen ausschnaufen. Und billig können übernachten. Ja, da fahren sie vor mit dem grossen Anhänger, schwer beladen, mit einer Plache zugedeckt. Man macht das Tor auf, um sie in den Garageplatz hineinschieben. Aber der Missionar, seine Frau und ich, wir bringen den Karren nicht, den Hänger nicht rein. Es hat so ein Schwellchen über das Trottoir, um es dann hineinschieben. mit dem Auto ist es irgendwie nicht gegangen, dann hat sie es tief abgezogen, wir mussten es von Hand machen. Der Claude hat nicht können helfen damals, er ist erst gerade vom Dach runtergefallen und hat sich müssen schonen. Da sind wir drei gestanden und den Hänger haben wir nicht reingebracht. Und auf der Straße haben wir ihn nicht können stehen lassen, weil mit den Plachen ist leichte Beute. Was machen wir jetzt? Ich bin nicht einmal zum Betten gekommen. Da fährt der Kehrichtwagen durch. Zwei Männer, die säckeln und die Kehrichtsäckel zusammennehmen und reinrühren. Der Herr hat ihn geschickt. Es ist einfach, die Männer habe ich gerade gepackt. Hey, könnt ihr mir schnell helfen, da den Hänger reinschieben? Für die kein Problem. Schwungvoll haben sie da reingeschoben. Wir konnten ein Tor hinzutun. Die haben ihre Kehrichtsäckel reingerührt und sind weitergefahren. Banal, Zufall, für mich ist es der Herr, der das gewirkt hat. Und ich wollte ihm so die Ehre geben. Danke, Vater, das war super. Zurück zur Hagar. Ich persönlich frage mich, wie weit sie sich wirklich im Innersten auf Gott eingelassen hat. Sie war eine Ägypterin. Eine Kultur mit massenhaft Göttern, ich kenne es nicht im Detail, aber die haben sogar der Pharao ist ja als Gott verehrt werden, also Götter haben dort nicht gefehlt. Ist der Gott von Abraham echt nur einer mehr gewesen zu diesen anderen Göttern? Wie kann sie ihrem Sohn eine Frau von Ägypten nehmen? Ist der Sohn von Abraham? Er hat doch in dieser Sippe, in diesem Tross sicher eine Frau gehabt für den, für den Ismael. Eine gottesfürchtige Frau. Sie nimmt eine Ägypterin. Sind die Brunnenerlebnisse, die sie gehabt hat, mit dem lebendigen Gott, der Engel ist ihr begegnet. Sie hat die Stimme gehört, sie hat alles gesehen, was er mit dem Abraham gemacht hat. Nicht zu tief gegangen. Zu wenig berührt. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was in Jeremia 2,13 steht. Vielleicht passt das zu ihr. Dort sagt Gott zu seinem Volk, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und jetzt noch ein Blick ins Neue Testament. Es hat dort auch so eine Szene mit einem Brunnen. Genau, Jesus und die Samariterin. 100 Punkte für jeden, der es richtig gedacht hat. Ihr kennt die Geschichte. Ich wollte jetzt da nicht ins Detail gehen, ich wollte nur ein Bibelvers oder ein Wort lesen, wo Jesus dort gesagt hat. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben fließt. Jesus bietet sich als Wasser zum ewigen Leben an. Wie das? Mit seinem Tod am Kreuz hat er uns von unserer begangenen Schuld, vom Trenntsein vom Vater im Himmel, befreit. Wenn du das persönlich glaubst und für dich in Anspruch nimmst, führt dich das zur Quelle vom lebendigen Wasser, dann wirst du ein geliebtes Kind Gottes. Im Psalm 42 hat es nun einen anderen Bibelvers, der auch dazu passt. Wie eine Hirschkuh lechzt nach frischen Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. So lechzt meine Seele nach dir, mein Gott. Wir haben Durst nach Gott, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Das ist in jedem Menschen hineingelegt. Die Sehnsucht, der Durst nach Gott. Es ist nur die Frage, wie still ich den Durst. Wo stehst du? An welchem Brunnen trinkst du? An einer Zisterne? Mit dreckigem Regenwasser, wo mit der Zeit schal, ungesund wird und versickert? Am Brunnen von Jesus, wo der täglich mit seinem Wort deinen Lebensdurst stillt, dich mit dem Vater im Himmel in Verbindung haltet. Wenn du an der Zisterne stehst, komm, mach dich auf. Gang am Brunnen, wo Jesus auf dich wartet. Er hat besseres Wasser für dich parat als das, was du bis jetzt getrunken hast. Er wartet auf dich. Und wenn du schon am Brunnen von Jesus trinkst, mit ihm unterwegs bist, bleib ihm treu. Lass dich nicht dazu verführen, wollen, aus der Zisterne zu trinken. Es ist nicht das Wahre. Gott hat Besseres für dich am Brunnen bei Jesus. Und wenn du schon so feines Quellwasser reinziehen kannst und den Durst stillen, denk daran, es gibt eben noch Leute, die an der Zisterne grusiges, abgestandenes Wasser trinken. Geh zu ihnen, sag ihnen, dass es einen Brunnen gibt, wo Quellwasser hat, wo ins ewige Leben führt, wo deinen Lebensdurst stillt. Gott hat die Not von der Hagar gesehen. Er sieht auch deine Not und hat einen gangbaren Weg für deine Zukunft, für dich. Also ich freue mich, wenn ich zurück bin in Brasilien, meinen zukünftigen werdenden Müttern von Jesus zu erzählen, am Quell vom lebendigen Wasser, und sie auf den lebendigen Gott weisen, wo sie unendlich liebt. Und den Kindern, die wir im Projekt treffen, ihnen zu sagen, dass sie einen Freund haben im Himmel. Macht es auch so in dem Umfeld, wo ihr lebt. Erzählt weiter, was ihr habt. In Jesus. Amen.
Gott ist für dich und Gott ist mit uns. Und so haben wir das Segen sprechen miteinander. Für die, die wollen und die können, bitte aufstehen.
Mikrofon an, dass man mich hört. Wir beten zusammen. Gott, sei du bei uns, wie das Brot, wo uns stärkt. Sei du bei uns, wie das Wasser, wo uns erfrischt. Sei du bei uns, wie das Haus, wo uns schützt. Und sei du bei uns, wie die Sonne, wo den Tag hell macht und uns hell und froh macht. Komm du mit uns in die Woche. Das bitten wir dich, zeig du uns, wie du bei uns bist, wie du treu bist. Und zeig du uns, wo wir einfach auch dein Segen und ja, deine Gaben dürfen weitergeben an Leute um uns herum. Ja, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb du dein Angesicht über uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen eine gute und gesegnete Woche.